So, dann machen wir von mir guten Morgen. Vielen Dank Herrn Schuh und Herrn Wagner für die einleitenden Worte. Jetzt bin ich ja doch irgendwie gezwungen, diese Gespenster interessant zu machen. Ich werde mein Bestes tun. Es sind eine ganze Reihe Leute hier, die ich persönlich kenne. Allen, die ich noch nicht persönlich begrüßen konnte, sage ich hiermit nochmals guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Was haben Gespenster mit Geschichte zu tun? Geschichte, denken viele, das sind harte Fakten über harte Männer. In der Geschichte soll es um Konkretes gehen, um etwas, das sich tatsächlich ereignet hat. Gespenster scheinen das Gegenteil davon zu sein, ihre bloße Existenz, zumindest sehr zweifelhaft. Die Gespenster sind schattenhaft, sie sind schwer zu greifen, sie sind Phantome, jetzt da und dann sofort verschwunden. Aber sie sind gekommen. Sie nehmen also an, dass Gespenster etwas mit Geschichte zu tun haben könnten, sonst wären sie nicht da. Und ich stimme Ihnen zu. Wir sind also von vornherein auf derselben Seite. Gespenster und Geschichte kann man zusammenbringen. Denn über die Gespenster werden Geschichten erzählt. Und diese Geschichten haben eine Geschichte. Sie haben einen Ursprung. Und es gab Gründe, wieso die Geschichten über Gespenster immer wieder und immer wieder weiter erzählt worden sind. Die Geschichte hinter den Geschichten ist ein großes Thema in der Geschichtswissenschaft. Und ich möchte versuchen, Ihnen heute etwas über die Geschichte hinter den Geschichten von den Lebacher Gespenstern zu erzählen. Unsere Frage lautet also, was sind die historischen Hintergründe der Lebacher Gespenstergeschichten? Wie kann man diese Frage beantworten? Ich möchte zunächst etwas Allgemeines über Gespenster in Sage und vormodernen Volksglauben erklären. Dann geht es direkt zu den Lebacher Gespenstern. Es gibt sehr viele Lebacher Gespenster. Für heute habe ich drei ausgesucht. Die Spectra Motensia, die Gespenster von La Motte. Dann den Adventsspuk im Lebacher Wald. Und eines der Hochsberger Gespenster, das mit diesem Spuk zusammenhängt. Und schließlich natürlich das prominenteste Lebacher Gespenst, jedermanns Lieblingsgeist, der Lonkes. Ich werde abschließend versuchen, ein kurzes Fazit zu ziehen, das die Ausgangsfrage dann hoffentlich auch beantwortet. Bevor wir anfangen, woher weiß ich, was ich hier vortrage? Das ist für Historiker immer die zentrale Frage, die Frage nach der historischen Dokumentation, nach den Quellen. Welche Dokumente habe ich benutzt, um hier vortragen zu können? Sagensammlungen aus den 1920er und 1930er Jahren. Herr Wagner hat den Herausgeber bereits genannt, Karl Lohmeier. Aber neben diesen schriftlich festgehaltenen Sagen, die immer etwas problematisch sind, gibt es in Lebach noch immer mündliche Überlieferung für die Gespenster. Ein bisschen davon konnte ich abrufen. Dann habe ich die Dokumente im Landeshauptarchiv Koblenz, hier im Stadtarchiv von Lebach, im VHS-Archiv Lebach und natürlich in der Sammlung des Historischen Vereins benutzt. An dieser Stelle sei auch nochmal dem Historischen Verein ganz herzlich gedankt, das, was ich heute hier vortrage und das, was ich im Augenblick über Lebach schreibe, das könnte ich ohne die praktische und aktive Hilfe des Historischen Vereins in der Form absolut nicht machen. Ich denke, wir haben hier ein hervorragendes Beispiel für die Kooperation von universitärer Geschichtswissenschaft und lokalhistorischem Vereinswesen. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Ja. Was können wir über toten Geister, Gespenster im Allgemeinen sagen? Zunächst mal, wenn Sie nicht an Gespenster glauben, sind Sie in der Minderheit. Das gilt mit Blick auf die Gegenwart, das gilt natürlich noch viel mehr mit Blick auf die Vergangenheit. Bis in das 19. Jahrhundert hinein galt die Erscheinung der toten Geister als grundsätzlich möglich. Von der Theologie, aber auch vom Recht und von der Naturwissenschaft war die Möglichkeit der Existenz von Gespenstern akzeptiert. Die weitere Existenz als Totengeist, das ist sehr wichtig, wenn man das nicht weiß, versteht man keine Gespenstergeschichte. Die weitere Existenz als Totengeist galt als Strafe. Das ist eine schwere Strafe für den Verstorbenen, wenn er nicht ins christliche Jenseits hinüberwechseln kann. Die Weiterexistenz, der Zwang zur Weiterexistenz als Spuk, ist die Folge eines in irgendeiner Weise falsch gelebten Lebens. Wer sich also als Totengeist zeigen muss, der muss irgendetwas massiv falsch gemacht haben. Von jemandem also zu sagen, dass er sich als ein Spuk zeigen müsste, war ein schwerer Angriff auf die Ehre des Toten und auf die Ehre seiner Familie. In aller Regel wusste man, wer sich da als Gespenst zeigen sollte. Ein letztes, auch das ist sehr wichtig, Spuk zeigt sich immer am selben Ort und immer in derselben Form. Wie ein Theaterstück, das immer wieder eigentlich ohne Änderung aufgeführt wird. Spuk ist gleichförmig, Spuk ist ortsgebunden. Nachdem das gesagt ist, präsentiere ich Ihnen eine Lebacher Geschichte, die dem allen komplett widerspricht. Und deshalb müssen wir die Geschichte als erstes aus dem Weg kriegen. Eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Aufgeschrieben wurde sie von dem Dechanten Jakob Schneider hier in Lebach. Schneider war zwischen 1863 und 1907 Pfarrer hier in Lebach. Er hat diese merkwürdige Geschichte ins Kirchenbuch eingetragen. Da ist sie, Spectra Motensia. Keine Angst, Sie brauchen das nicht zu lesen. Ich habe meine Transkription für Sie parat. Ein paar einleitende Worte. Schönen Gruß. Schneiders Kaplan, ein Anton Geisbauer, der zwischen 1865 und 1868 in Lebach arbeitete, hatte im Herbst 1868 ein merkwürdiges Erlebnis. Über dieses Erlebnis hat er später häufig gesprochen und damit einige Aufmerksamkeit erregt. Aufgeschrieben hat aber nicht Kaplan Geisbauer selbst diese Geschichte, sondern wie schon gesagt Schneider. Und zwar, wie Schneider ausdrücklich festhielt, nach Geisbauers Tod. Geisbauer ist 1879 noch tätig. Die Episode ist also mehr als 10 Jahre, nachdem sie sich ereignet hat, aufgeschrieben worden von jemandem, der selbst nicht anwesend war. Wir dürfen also den Text nicht als absolut zuverlässig erachten. Es ist dennoch bemerkenswert, was Pastor Schneider über das Abenteuer von Kaplan Geisbauer unter der Überschrift Spectra Motensia, Gespenster von Lamotte, aufschrieb. Und hier ist der Text. am 11. Oktober 1868 abends zwischen 6 und 7 Uhr kehrte der Herr Kaplan Geisbauer von Hüttersdorf, wo er die letzte Stunde des ewigen Gebetes gehalten hatte, über Grimsweiler nach Lebach zurück. Auf dem Wege holte er drei Frauenspersonen, die dem ewigen Gebet beigewohnt hatten, ein. Die damalige Lehrerin Maria Schmidt, Katharina Steinbach und Katharina Johännchen. Am Fuße des Hasenbergs angelangt, sahen sie eine Gestalt in einem schwarzen langen Kleide von Knorrscheid her auf sie zukommen. Bald waren es drei Männer, welche schweigend neben ihnen hergingen. Jenseits einer Hecke, welche das Ackerland von dem Wege trennte, die Gestalten traten nicht durch die vielfach offene Hecke, sondern gingen auf dem unebenen Terrain weiter. Ein Tritt war nicht vernehmbar. Kopf und Schultern der Figuren waren immer in gleicher Höhe, obwohl der Boden sehr ungleich und sehr uneben war. Sie schienen zu schweben. Die genannten vier Personen, also der Kaplan und die drei Frauen, hatten das Gefühl, als ob etwas Unirdisches mit ihnen geschehe. Die Frauen fingen an zu beten. Herr Kaplan hatte die Erscheinungen 10 Minuten lang dicht neben sich, da er am Rand des Weges neben der Hecke einherschritt. An einer Stelle, wo ein Pfad nach dem Schloss führte, schwammen sie plötzlich weg. Ich habe den Text etwas gekürzt. Er schließt ab mit Posteris, also für die Nachwelt. Das sind sie. Was macht die Nachwelt mit dieser merkwürdigen Geschichte von den Spectra Motentia? Wie ich Ihnen schon sagte, ist eine ganz ungewöhnliche Gespenstergeschichte. Diese Spectra Motentia, Gespenster von der Mutter, haben sich ein einziges Mal gezeigt, niemals wieder. Und wir haben keine Ahnung, wer das eigentlich sein soll. Völlig unüblich für eine Gespenstergeschichte. Dann haben wir die Namen von drei Zeugen mit dem Kaplan 4, die die Erscheinung gesehen haben. Auch das haben sie in Sagen sehr selten. Und wir haben ein exaktes Datum, sogar mit Uhrzeit, an dem sich diese Erscheinung gezeigt haben soll. Nichts davon passt zur klassischen Spuksage. Was heißt das? Das heißt für mich, meine Damen und Herren, das ist keine Spuksage. Das ist passiert. Das ist ein Tatsachenbericht. Was wir hier im Kirchenbuch lesen können, das ist meiner Auffassung nach in genau dieser Weise geschehen. Die Interpretation könnte aber falsch sein. Also, was steckt hinter den Spectra Motentia, den Mothma-Gespenstern? Der Ort und die Zeit der vermeintlichen Geistererscheinung sind sehr wichtig. Der Kaplan und die drei Damen gingen von Grimsweiler nach Lebach, also gemäß der damaligen und der heutigen Wegführung, ziemlich genau von Westen nach Osten. Das hier ist eine Karte von Lebach aus dem Jahr 1855. Wir sind also etwas über 10 Jahre vor der Gespenstererscheinung. Hier ist Lebach, damals natürlich noch sehr viel kleiner als heute und nur auf der Nordseite der Theel. Hier ist Jabach, das ist das Schloss mit den dazugehörigen Anlagen und das ist der Weg. Ziemlich genau von Grimsweiler nach Lebach, ziemlich genau von Westen nach Osten mit zwei schönen scharfen Knicks nach Norden. Wir sind, wir wissen es sehr genau durch die Eintragung im Kirchenbuch, am 11. Oktober zwischen 6 und 7 Uhr, die Uhrzeit im 19. Jahrhundert, müssen Sie immer mit großer Vorsicht genießen, weil Uhren noch nicht synchronisiert sind. Ich stelle es mir vor als die Zeit um Sonnenuntergang. Das heißt, dass die Personen, die von Westen nach Osten Richtung Lebach gingen, die schräg stehende Sonne mehr oder weniger im Rücken hatten. Die Erscheinung zeigte sich, so sagt das Kirchenbuch, als sie den Hasenberg passiert hat. Und jetzt zoomen wir mal etwas rein. Hier wieder die Mott und hier der Weg. Von Westen nach Osten mit zwei scharfen Knicks nach Norden. Der Weg kommt hier vergleichsweise nah an die damals natürlich noch nicht regulierte Thel heran. Also er bewegt sich in der Nähe einer sumpfigen Niederung. Wir müssen uns diesen Thel-Sumpf jenseits von Hecke und Acker, die der Bericht erwähnt, vorstellen. Zu Beginn der Geschichte heißt es, dass sich der Geist von Knorscheid her näherte. Konkret also aus Süden, aus dem Bereich der Thel. Danach gehen die Geister, jetzt sind es drei, in etwa gleichbleibendem Abstand zur Parallel zu den vier Leuten aus Lebach. Dabei, und das ist sehr wichtig, bewegen sie sich völlig lautlos und das schwierige Terrain des unebenen Ackers wirkt sich auf ihre Bewegungen überhaupt nicht aus. Ausdrücklich wird festgehalten, die Köpfe der Geister seien immer auf derselben Höhe geblieben. Farben hatten die Erscheinungen nicht. Das heißt, nur von einer, sie trüge ein schwarzes Kleid. Dass die Geister dunkel waren, sich parallel zu den vier Lebachern und trotz des unebenen Ackerbodens ohne Schwierigkeiten gleichförmig bewegten, heißt für mich, dass sie Schatten waren. Und zwar die Schatten des Kaplans und der drei Frauen selbst. So denke ich mir das. Mit der sinkenden Sonne mehr oder weniger im Rücken warfen die vier Lebacher lange verzerrte Schatten, je nachdem wie sie zueinander gingen, also in relativer Position zueinander, mochte da ein großer oder vielleicht auch drei Schatten sichtbar sein, obwohl sich vier Personen bewegten. Aber worauf fiel der Schatten? Wäre er nur auf die Erde gefallen, hätten die Seebacher in sich die Schatten sicherlich nicht für gespenstische Erscheinungen gehalten. Also fallen die Schatten sehr wahrscheinlich nicht einfach so auf den Boden. Die Geister zeigen sich, als sich die Lebacher der Thel nähern. Die Geister kamen von Knorscheid her, also konkret aus den Thelniederungen. An einem frühen Herbstabend ist damit zu rechnen, dass Nebel vom Fluss aufsteigt. Die langen Schatten der Lebacher fielen auf eine Nebelwand, die ungefähr parallel zu ihrem Weg im Acker nahe dem Fluss stand. Der Schatten der Hecke verdeckte den unteren Teil der Schatten der Personen und verfremdet sie dadurch weiter. Wenn der Nebel sehr nah an die Hecke herankommt, werden die Schatten auch nicht riesengroß, sondern können als Gestalten von Menschen gedeutet werden. Der Weg selbst mag als ein Windkanal gewirkt haben, zusammen mit der Hecke, der verhinderte, dass der Nebel über den Weg übergriff. Es ist bezeichnend, dass die Gespenster verschwinden, als sich die vier Wanderer dem Weg zur Mott nähern. Durch den Weg dürfen wir uns einen Luftzug denken. Vielleicht ist auch schlicht die Sonne untergegangen und der Schatten deshalb in der allgemeinen Dunkelheit verschwunden. Dieses Phänomen ist selten und wenn man es erlebt, sicherlich ziemlich gruselig, aber es ist keineswegs unbekannt. Hier haben Sie ein Foto davon. In der Literatur bekannt ist das Brockengespenst im Harz oder das Sudelfeldmonster in den Alpen. Es handelt sich bei Ihnen um Geister, genau nach Art der Spectra Motentia. Es sind gespenstische Erscheinungen, die unter sehr seltenen Wetterbedingungen dadurch entstehen, dass Schatten von Menschen von Sonnen- oder Mondlicht auf Nebelwände geworfen werden. Diese Erscheinungen sind, wie bereits gesagt, sehr selten, aber durchaus bekannt. Kaplan Geisbauer und seine drei Begleiterinnen hatten also tatsächlich an diesem Herbstabend 1868 ein merkwürdiges Erlebnis. Nur ihre Deutung des Erlebnisses war nicht ganz richtig. Wir gehen weiter zu unserer nächsten Gespenstergeschichte. Hier ist sie schon. Das ist nun tatsächlich eine Sage, aufgezeichnet von Otto Schmitz aus Lebach und Maria Krohn aus Hüttersdorf dem Sagensammler Lohmeier Anfang der 30er Jahre mitgeteilt. Ich lese Ihnen kurz. Zwischen den Ortschaften Grimsweiler, Hüttersdorf, Bettingen und Lebach erstreckt sich ein großer Wald. Ehemals gehörte der größte Teil dieses Gebietes der Gemeinde Hüttersdorf und ein kleinerer Teil der Gemeinde Lebach. Nun sollen einmal unredliche Gemeindeväter, klar aus Hüttersdorf, am Ruder gewesen sein, die ein beträchtliches Stück, den sogenannten Mauerspalt, an Lebach verkaufen. Den Erlös gaben sie aber nicht in den Gemeindesäckel, sondern sie verprassten das Geld bei üppigen Gastmählern und Trinkgelagen. Zur Strafe dafür wurden die Pflichtvergessenen nach ihrem Tode an den Ort ihres Frevels in den Mauerspalt gebannt, in dessen dunklen Tannen dem Wanderer oft kleine Lichter begegnen. Das sind ihre des Vergehens halber unruhigen Seelen. Dort sollen sie auch vorab Leute selbst gesehen haben, als geisterhafte Gestalten, wie sie auf den Marksteinen saßen, das Haupt gramvoll in den Händen bergend. In der Adventszeit erscholl ihr trauriges Klagen. Diese Sage reflektiert ein Kernproblem der vormodernen Geschichte von Lebach und nicht nur von Lebach: unklare Grenzen. Die Aussteinung mit Grenzsteinen erfolgt in unserer Region erst am Ende des 18. Jahrhunderts sehr zögerlich. Vorher sind die Banngrenzen festgelegt durch die Verläufe von kleinen Bächen und durch auffallend große Bäume. Sie merken schon, das funktioniert nicht. Bäche verändern ihren Verlauf und die großen Bäume, na, die kann man natürlich fällen. Die Lebach hatten das Pech, dass der größere Teil ihrer sogenannten Schiedbäume im 18. Jahrhundert von Nachbargemeinden gefällt worden ist. Einmal um Holz zu verkaufen, zum anderen ganz bewusst, um die Grenzen zu verwischen. Mit verwischten Grenzen kann man Land stehlen, man kann Land appropriieren. Denken Sie dran, keine Grenzsteine, keine Kataster. Wenn der Schiedbaum weg ist, ist die Grenze nicht mehr klar. Das ist ein großes Problem vormoderner Staaten. Die Definition fester Grenzen gehört zum Staatsbildungsprozess, der erst sehr, sehr langsam zu unserem modernen Staat führt. In Lebach sind praktisch alle Grenzen umstritten. Die Frage, wo liegt Lebach, ist im 18. Jahrhundert sehr, sehr schwer zu beantworten. Und sie soll schwer zu beantworten sein. Wie bereits gesagt, dahinter steckt krimineller Nebenfluss. Mit Hüttersdorf hatte man es geschafft. Mit Hüttersdorf war es zu einer Einigung gekommen, nach der Kleinigkeit von 40 Jahren Streitigkeit um den Moritzwald. Sie merken schon, das ist der Mauerschwald aus unserer Geschichte. Noch heute verläuft die Banngrenze von Lebach quer durch den Wald. Nach 40 Jahren Streitigkeiten sind 1765 die Schöffen von Hüttersdorf und die Schöffen von Lebach zusammengekommen und haben zusammen mit dem Hagener Amtsträger Fleon die Grenzen des Hüttersdorfer und Lebacher Bands im Moritzwald festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt sind dort auch Grenzsteine gesetzt worden. Genutzt hat es nichts. Die Grenzen blieben umstritten, die Grenzsteine saßen alle angeblich falsch. Wir haben intensive Streitigkeiten bis in die 1770er Jahre. Die Sage spiegelt diesen Grenzstreit wider. Die hart umstrittene und instabile Einigung zwischen Hüttersdorf und Lebach wird in der Sage schlicht als Folge der Korruption der Hüttersdorfer Schöffen gedeutet. Die Sage behauptet, dass hier überhaupt keine neue Grenze ausgehandelt worden sei. Die Hüttersdorfer Schöffen hätten den Wald schlicht an Lebach verkauft. Und zwar, um das Geld in die eigene Tasche zu stecken. Zur Strafe müssen nun die bestechlichen Schöffen sich genau in dem Teil des Waldes zeigen, den sie an Lebach verschachert haben. Und mehr noch, Die Gespenster sitzen auf den Grenzsteinen. So heißt es in der Geschichte. Sie sitzen auf den Marksteinen und weinen. Sie sitzen auf den Grenzsteinen, die wegen ihrer Korruption falsch sitzen. Das ist der Fehler ihres Lebens, wenn Sie so wollen. Das ist der Fehler, der sie daran hindert, ins christliche Jenseits hinüberzugehen und sie dazu zwingt, als Geist zur Strafe weiter zu existieren. Ich bin ja kein Leberer, ich bin Hoxberger. Deshalb gestatten Sie mir, dass ich noch eine Geschichte vom Hoxberg anhänge. Dort geht ein Grenzsteinversetzer um. Denn Landklauen, indem man die Grenzen verwische, das können auch Privatleute. Ich habe mir sagen lassen, das funktioniert bis in die Gegenwart. Die Leute, die auf diese Weise Land stehlen, machen sich nach vormodernem Verständnis eines schweren Vergehens schuldig. Sie dürfen nicht sterben, sie müssen sich zeigen. Der Grenzsteinversetzer auf dem Hoxberg ist ein Gespenst, das mit dem Grenzpfahl auf dem Rücken ruhelos hin und her geht, und immer dieselbe Frage stellt, die ganze Nacht lang. Zwischen Dulst und Dippenschät, das ist genau hier, nicht irgendwo da, zwischen Dulst und Dippenschät, ein Eichgeholt drei Furche prägt. Wo soll ich sie hindern? Kennen Sie die Antwort? Natürlich. Wer hat so viel Gerechtigkeitssinn oder kennt die Geschichte? Nochmal bitte.
Doch, wo sie hingehören?
Genau so. Genau so. Die Sage geht noch ein bisschen weiter. Bisschen was von einem negativen Touch. Der clevere nächtliche Hirte, der das Gespenst hört und genau die richtige Antwort gibt, steht just da, wo der Grenzfall hingehört. Negatives Ende, aber ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Gespenst, dem Lonkes. Die echten Leberer sagen alle, der Lonkes, nicht Lonkes. Der Lonkes, was hat es mit ihm auf sich? Zunächst mal die schriftliche Fassung der Geschichte, wie Sie sie in Lohmeyers Sagensammlung finden. In Lebach lebte ein Amtmann, Lonkes mit Namen. Da er nicht mit reinem Wissen gestorben war, fand sein Geist keine Ruhe. Das Motiv kennen wir mittlerweile. Er zeigte sich in mancherlei Gestalt. An der Tholeyer Straße vor Lebach lag eine Wiese, die man den Lonkesgarten nannte. In der Nähe führt eine Brücke über den Saubach, die den Namen Lonkesbrücke trägt. Leute, die des Abends spät über diese Brücke gingen, hatten das Gefühl, als ob ihnen jemand auf den Rücken springen würde. Sobald sie aber in der Nähe der ersten Häuser von Lebach waren, waren sie ihre Last wieder los. Dann sagten sie, sie hätten den Lonkes über die Brücke tragen müssen. Ich kenne das auch aus der mündlichen Überlieferung, da klingt es ein bisschen anders. Der Weg, den man den Lonkes tragen muss, wird auch anders dargestellt. Der geht nämlich von der Brücke bis nach Neubobach, beziehungsweise umgekehrt von Neubobach zurück zur Lonkesbrücke entlang dem Lonkesgarten. Die weiteren Elemente der Sage finden Sie unten in Kurzfassung. An der Lonkesbrücke scheuen Pferde, die spüren also die Anwesenheit des Gespenstes. Der Lonkes scheint den Weg zu versperren, wenn man passieren will. Man hört in Lonkes altem Haus Lärm, ist also auch ein Poltergeist. Und wenn Pferde im Stall scheinbar abgehetzt, schwitzend mit Schaum vor Mund gefunden werden, dann sagt man, der Lonkes hätte sie geritten. Und das stimmt alles, denn den Lonkesgarten, den gibt's. Da ist er. Also das ist tatsächlich, im Flürchen heißt die Straße mittlerweile, zwischen Polaienstraße und Neubobach, da wo die Tankstelle jetzt ist. Der Lonkesgarten. Und das ist die Strecke, die sich der Lonkes tragen lässt, nach der mündlichen Überlieferung.
Brücke über den Saubach als solche gibt es nicht mehr. Das ist eine Brücke über Theel und Saubach heute. Aber hier ganz klar über die Brücke, schön die Straße hoch. Ich habe mal sagen lassen, ziemlich genau bis zu diesem Restaurant Romantica hier.
Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich hier männliche Jugendliche gegenseitig aufgelauert, um sich einen Spukstreich nach Lonkes Art zu spielen. Bekannt ist auch, dass ein Anwohner, wenn er nachts nicht mehr ganz nüchtern nach Hause ging, zwei Zigaretten angezündet hat, damit der Lonkes dachte, er sei zu zweit. Erstmals aufgezeichnet wurde die Sage vom Lebacher Lonkes 1920. Und zwar wurde sie aufgeschrieben von Eva Johännchen aus Lebach. Auf Veranlassung von diesem Herrn hier, dem Saarbrücker Kunsthistoriker, Volkskundler, Sagensammler, Allround-Dilettanten Karl Lohmeier. Die Eva Johännchen war Lohmeiers Hausmädchen. Hier Lohmeiers schönes Haus, eine wenige schöne Herr Lohmeier, der Nussberger Hof in Saarbrücken steht noch. Die Eva Johännchen hat die Geschichte 1920 für ihren Dienstherrn aufgeschrieben. Es könnte also sehr gut sein, dass die Sagen vom Lehmacher Lonkes der Ursprung dieser Sammlung, die Sagen der Saar, überhaupt ist. Es muss eine der allerersten Geschichten gewesen sein, die Lohmeier aufgezeichnet hat. Der Lonkes, die Leute sagen gern, der Lebacher Lonkes ist, denke ich, Teil der lokalen Identität. In den 50er Jahren, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch, in den 50er Jahren gab es einen Büttenredner bei der Lebacher Fasnacht. Das war der Narr Lonkes. Der ist in dieser Rolle aufgetreten. Lonkes Garten und Lonkes Brücke sind noch bekannt. Am Wünschberg gibt es einen Bach, der heißt Langwiesfloss. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht mit einer langen Wies zu tun hat, sondern dass dort auch der Lonkes im Namen steckt, bei Langwiesfloss. Das Gespenster jemandem auf den Rücken springen und sich tragen lassen, ist völlig üblich. Das ist ein sehr weit verbreitetes Sagenmotiv. Man nennt diese Art des Gespenstes den Aufhocker. Das hier ist ein Denkmal für einen Aufhocker, das ist der Huckup in Hildesheim. Der ist so prominent, dass man ihm ein Standbild gesetzt hat. Was können wir jetzt sagen über diesen Lonkes? Es ist in Lebach bereits bekannt, dass der Lonkes wenigstens ein historisches Vorbild hat, nämlich einen Herrn namens Georg Lonkich. Ich habe 2 Dutzend Varianten der Schreibweise des Namens gefunden. Ich halte mich an diese hier. Das ist die, die der Lebacher Pfarrer in Anwesenheit von Lonkich selbst verwandt hat. Und Lonkichs eigene Unterschrift lese ich auch so. Lonkich mit CK und IG. Was wissen wir von diesem Lonkich? Er ist kein Lebacher. Er dürfte so um 1700 nach Lebach gezogen sein. Er ist zu der Zeit bereits erwachsen. Lonkich hat juristische Kenntnisse, ob er studiert hat, muss offen bleiben, hat jedenfalls praktisch an Gerichten gearbeitet. Lonkich wohnt in Lebach, arbeitet aber in Eppelborn. Und zwar verwaltet er dort die Güter der niederadligen Familie von Buseck. Schloss Buseck können Sie in Eppelborn heute natürlich noch sehen. Eppelborn ist ein bisschen was Kompliziertes, nicht ganz so kompliziert wie Lebach. Eppelborn gehört, was die Landesherrschaft angeht, zu dieser Zeit zu Lothringen. Was die Grundherrschaft angeht, zu Buseck. Und die Buseck haben eigenen Landbesitz in und um Eppelborn herum. Der Lonkich ist nun der Verwalter der Buseks in Eppelborn. Er verwaltet das Land, das ihnen als Grundherrn untersteht, und er verwaltet ihren eigenen Besitz. Und er hat in Eppelborn freie Hand. weil kein Angehöriger der Familie von Buseck zu dieser Zeit in Appleborn wohnt. Der kann also ziemlich walten und schalten, wie er will. In Lebach pachtet Lonkich die Güter des Herzogs von Lothringen. Der Lonkich muss ein ganz schlechter Verwalter gewesen sein. Während seiner Amtszeit verschwinden große Teile des Buseckschen Waldes in Appleborn. Die sind schlicht abgeholzt oder sogar abgebrannt worden. Und der Lonkich hat so getan, als hätte er es nicht bemerkt. Lonkich hat weggesehen, als die Appleborner Bauern den Wald ihrer Herren abgeholzt haben. Das muss den Lonkich bei den Untertanen sehr beliebt. Der Lonkich gehörte zur lokalen Oberschicht. Er hat sich durchaus wohltätig betätigt. Das hier ist eine Messstiftung durch Georg Lonkich. Sie sehen hier oben den Namenszug, nicht seine eigene Unterschrift. Ich habe es Ihnen vorgenommen, vorgehoben. So schreibt Pfarrer Reuter seinen Namen. In der Aktenüberlieferung begegnet uns der Lonkich mehrmals. Hier haben Sie jetzt seine eigenhändige Unterschrift, G. Lonkich, und wenn Sie genau hinsehen, Lebach ist sehr schön zu lesen. Schreibt Deutsch so gut wie Französisch, alles fließend, alles grammatikalisch auch schön, ein gebildeter Mann. Das Haus von Lonkich stand bis 1933 direkt unterhalb der Pfarrkirche. Hier haben Sie natürlich eine Darstellung, die den alten Zustand zeigen soll, bevor die alte Kirche von Lebach abgerissen und die neue, die Sie jetzt kennen, gebaut wurde. Der Lonkich wohnt direkt unten dran. Ich glaube, der ist jetzt russische Spezialitäten oder was ungefähr in dem Bereich, müssen Sie sich das Lonkich-Haus bis 1933 denken. Georg Lonkich ist am 18.07.1719 verstorben. Und das ist ein absoluter Glücksfall. Dies ist eine Flurkarte, die 4 Jahre später erstellt wurde, um die von Lonkich oder unter Lonkich abgeholzten Waldflächen zu dokumentieren. Und hier findet sich was, was eigentlich überhaupt nicht gibt. Ich bin sehr froh, dass Herr Wagner mich auf die Karte aufmerksam gemacht hat. Sie sehen hier Buchstabe D mit dem kleinen Kreuzchen. Das ist der Bolsenberg, hier ist die Theel. Buchstabe D, hier ist die Erläuterung, was bei Buchstabe D passiert ist. Ich übersetze es Ihnen aus dem Französischen. Und es ist so holperig, ich gebe es möglichst wörtlich wieder. Das ist der Ort, wo der tote Georg Lonkich abbekommen hat, einen Schuss aus einem Gewehr. Das ist der Ort, wo der tote Georg Lonkich mit einem Schuss aus einem Gewehr getötet wurde, wo er ihn einen Schuss aus einem Gewehr getroffen hat. In einer sehr schönen Publikation zur Geschichte Appleborns von Arthur Grill, Helmut Groß und Johannes Naumann ist diese Karte schon einmal verwendet worden. Leider ist den Autoren bei dem guten, wirklich guten Verdienst von Publikationen ein kleiner, aber folgenreicher Fehler unterlaufen, Übersetzungsfehler. Die übersetzen nämlich, das ist die Stelle, wo Georg Lonkich von Gewehrkugeln getroffen wurde. Es ist tatsächlich nur eine im französischen Original und das ist wichtig. Ich werde es Ihnen gleich erläutern, weshalb. Die Stelle hier, das ist der Lonkesgarten. Das ist der Lonkesgarten, die Stelle, an der sich das Gespenst, der Totengeist Lonkes später zeigen sollte, ist der Ort, an dem Georg Lonkich starb. Und zugleich ist das der Ort, den Georg Lonkich jeden Tag passiert haben muss. Das ist nämlich der Weg von Appleborn nach Lebach. Auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle ist er dort vorbeigekommen. Da, wo Lonkich sein Pferd geritten hat, reitet jetzt das Gespenst Lonkes, nächtliche Wanderer, als Aufhocker. Lonkich ist in der alten Pfarrkirche von Lebach beigesetzt worden und zwar sehr, sehr schnell, schon am Tag nach seinem Tod. Bei Personen aus der Oberschicht, wie Lonkich es war, hätte ich erwartet, dass er mindestens einen Tag aufgebahrt wird im Haus. Das war sehr lange üblich. Die Eltern erinnern sich vielleicht noch an die Aufbahrung im Haus. Und es wird immer merkwürdiger. Von Ermittlungen wegen Mordes an Georg Lonkich ist in den Quellen absolut nichts zu finden. Georg Lonkichs Sohn Ferdinand war ein äußerst streitlustiger Mann. Der hat sich über alles beschwert und jeden in Prozesse verwickelt, aber er hat sich nie darüber beklagt, dass man nicht versucht hat herauszufinden, wer denn seinen Vater erschossen hat. Es ist für diesen sehr streitlustigen und immer von einer intensiven, nachtragenden Streitlust nie ein Thema. Wenige Monate nach der Beisetzung Georg Lonkichs in der Pfarrkirche versuchte sein Sohn, in dieser Ferdinand Lonkich, eine jährliche Messe zum Andenken an seinen Vater zu stiften. Und jetzt kommt der Skandal. Der Pfarrer lehnt diese Stiftung ab. Und zwar mit der Begründung, dass der verstorbene Georg Lonkich des Andenkens nicht würdig sei. Natürlich hat Ferdinand Lonkich versucht, den Pfarrer zu verprügeln, er hat sämtliche Scheiben im Pfarrhaus eingefressen, er hat seine Familie zur Hilfe gerufen, seine Schwester, seine Mutter, die haben stundenlang gegen die Tür geballert und wollten den Pfarrer umbringen. Und Riesenskandal in Lebach, ist ja klar. Und bei dieser Auseinandersetzung ist der Pfarrer von Familie Lonkich schwer beschimpft worden. Man hat ihm unsittliches Verhalten vorgeworfen. Und das war schon damals Verleumdung. Dieser intensive Streit scheint mir trotz der Beleidigung des Verstorbenen darauf hinzuweisen, dass ihr Nerven bloß liegen. Also diese Leute explodieren in diesem Streit und verhalten sich, wie man sich absolut nicht zu verhalten hat. Die Episode dieser Auseinandersetzung, das verweigerte Totengedenken, die sehr rasche, vielleicht überstürzte Beisetzung und dann diese auffallend unbeholfen formulierte Eintrag auf der Karte. All das macht für mich nur Sinn, wenn man annimmt, dass Georg Lonkich sich selbst erschossen hat. Man hielt den Tod des Georg Lonkich für so bemerkenswert, dass der Fundort seiner Leiche auf einer Karte eingetragen wurde. Aber zugleich spricht man auf der Karte weder von Mord noch von Unfall. Man wählt eine merkwürdig umständliche und ungelenke Formulierung, die einerseits auf den Tod von Lonkich hinweist und auf der anderen Seite etwas verschleiern will. Wie haben wir das vorzustellen? Wie sollen wir uns das vorstellen? Die Leiche von Lonkich wird gefunden, ein Gewehr liegt neben ihm. Es gibt zu dieser Zeit keine Polizei, es gibt keine wissenschaftliche Untersuchung eines Tatorts. Da liegt ein Mann mit einer Schusswunde und einem Gewehr. Ja, vielleicht gab es ein Feuergefecht, vielleicht hat ihn jemand anderer erschossen. Die Familie von Lonkich wird diese Interpretation natürlich bevorzugt haben. Sie überrumpeln den Pfarrer und der setzt Georg Lonkich in der Pfarrkirche bei. Der Selbstmörder soll im 18. Jahrhundert kein christliches Begräbnis erhalten. Er soll eigentlich nicht auf den Friedhof, geschweige denn in die Kirche. Ich denke, dass die Lonkichs hier es geschafft haben, den Pfarrer Nikolaus Reuter zu täuschen, zu überrumpeln. Und er gewährt ihm, dem Georg Lonkich, ein ehrendes Begräbnis. Aber sehr rasch muss klar geworden sein, dass Lonkich Selbstmörder war. Aber jetzt kann Reuter nicht mehr zurück. Der Eintrag im Kirchenbuch zu Lonkichs Tod liest sich völlig unauffällig. Das ist die Standardformel, die Sie bei allen Verstorbenen finden. Obwohl er doch erschossen worden ist. Es steht drin, er habe die Sakramente empfangen. Wie ging das, wenn er erschossen worden ist? Ganz eindeutig hat Familie Lonke hier manipulieren lassen. Aber dann geht Ferdinand Lonke, der Sohn des Toten, einen Schritt zu weit. Er geht einige Monate später zum Pfarrer und verlangt, dass für seinen Vater eine Gedächtnismesse, die jedes Jahr zu halten ist, eingerichtet wird. Da platzt Pfarrer Reuter der Kragen. Das geht jetzt nicht mehr. Und deshalb verweigert er die Gedächtnismesse mit der Begründung, der Tote sei des Gedächtnisses nicht würdig. Es bleibt der verschwiegene Skandal der Beisetzung eines Selbstmörders in der Pfarrkirche. Und der Selbstmörder, nun, das ist natürlich der klassische Totengeist. Dass die Selbstmörder keine Ruhe im Grab finden sollten, davon sind unsere Vorfahren bis weit ins 19. Jahrhundert überzeugt. Der Selbstmörder stirbt nach ihrer Auffassung. Konzepte von Geisteskrankheit entstehen erst, Konzepte von Melancholie sind noch in den Kinderschuhen. Der Selbstmörder ist für sie schlimmer als ein Mörder. Er stirbt im Stand der Sünde. Er muss sich zur Strafe als Gespenst zeigen. Dieser mysteriöse Tod und das problematische Begräbnis Lonkis tragen zur Entstehung der Totengeistergeschichte um ihn bei. Und wer weiter dazu beiträgt, ist sein eigener Sohn. Dieser Ferdinand Lonke, ich sagte es bereits, ist ein äußerst streitlustiger Charakter. Zunächst mal übernimmt Ferdinand Lonke alle Ämter seines Vaters. Aber auch gegen ihn werden Korruptionsvorwürfe laut und die Busek, die niederadligen Herren von Eppelborn, entlassen ihn nach wenigen Monaten. Es entwickelt sich dann ein heftiger Streit aus einer Wirtshaus-Auseinandersetzung zwischen Ferdinand Lonkich und seinem Nachfolger. Dieser Streit ist hochgradig öffentlich, es gibt viele Zeugen. Der Streit schaukelt sich hoch. Er dauert 15 Jahre. Aus der Beleidigungsklage und eine Gegenklage, es geht weiter, die Streitsumme wird immer höher, Lonkich wird verhaftet, Lonkich flieht aus der Haft, Lonkich schafft es, seine Gegner festnehmen zu lassen, Lonkich schafft es schließlich, die Herren von Hagen zu belangen und Teil ihres Besitzes beschlagnahmen zu lassen. Die ganze Zeit über hat Ferdinand Lonkich zwei absolut treue Verbündete. Die ersten sind die Bauern. Ferdinand Lonkich scheint ebenso wie sein Vater sehr beliebt in der bäuerlichen Bevölkerung gewesen zu sein. Ferdinand hat offenbar auf der Grundlage aufgebaut, die bereits sein Vater gelegt hatte. Georg Lonkich hat sich für gutes Erbrecht für die Lebacher eingesetzt. Er hat um die Ermäßigung ihrer Steuerlast gebeten und hat die Eppelborner eben diesen Wald fällen lassen. Vom Ferdinand Lonkich heißt es dann direkt, er stachelt die Bauern zur Rebellion an. Das ist natürlich Todsünde im beginnenden 18. Jahrhundert. In den Dokumenten der Herrschaft und nur in den Dokumenten der Herrschaft und nur ein einziges Mal heißt es, der Lonkich habe die Bauern unterdrückt. Das ist schlicht eher Abschneiderei, das hat er mit Sicherheit nicht. Hier versucht die Herrschaft Georg Lonkich anzuschwärzen. Ferdinand Lonkich hat einen weiteren treuen Verbündeten, das ist das Herzogtum Lothringen. Ferdinand Lonkich gelang es immer wieder, bei Gerichten des Herzogtums Lothringen für ihn günstige Urteile zu erwirken. Lothringen gewährte Ferdinand Lonkich einmal freies Geleit nach Lebach. Lothringen hat Anhänger der Hagen verhaften lassen. Damit all das möglich war, musste Ferdinand Lonkich immer wieder behaupten, dass die lothringischen Gerichte in Lebach zuständig seien. Das waren sie nicht. Lebach ist ein komplexes Konglomerat aus Herrschaften. Sie wissen, die vier Herrschaften. Lothringen ist zu dieser Zeit einer von vier Herren, aber nicht der Landesherr. Lothringen hat keine besseren Rechte als die drei anderen Herren. Genau das behauptet Ferdinand Lonkich aber immer wieder, und genau das scheint bereits sein Vater behauptet zu haben, dass der eigentliche Herr von Lebach Lothringen sei. Und wenn wir uns die Karte,
ja bitte,
die Karte der politischen Gebiete Anfang des 18. Jahrhunderts an der mittleren Saar ansehen, dann merken wir gleich, warum sie das getan haben.
Sie haben hier die Saar, da wäre Saarlouis, Saarlouis ist natürlich französisch bereits zu dieser Zeit. Hier dieses sehr hübsche bunte Territorium, vier Farben für vier Herren, das ist die Vierherrschaft Lebach. Hier ist Lebach selbst, hier ist Eppelborn. Und dieses alles hier, was blau ist, das ist Lothringen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären der Herzog von Lothringen. Das ist nicht so gut. Das ganze Kleinstaatengerümpel hier muss weg. Und wo fängt man an? Da, wo man schon Rechte hat. In Lebach. Zur Arrondierung des lothringischen Gebiets wäre es sehr günstig für die Herzöge von Lothringen gewesen, wenn sie die Oberhoheit über Lebach tatsächlich bekommen hätten. Das Verfahren gegen Lomkirch, der sich immer wieder an Lothringen um Hilfe wendet, das Verfahren gegen Lomkirch stört das sehr prekäre Machtverhältnis der Herren von Lebach. Wegen angeblich ungerechtfertigter Verhaftungen verlangte Lomkirch dann schließlich massive Bußzahlungen von den Herren von Hagen und vom Kloster Fralautern. Lothringen übt derartigen Druck aus, dass er tatsächlich Teile ihrer Güter beschlagnahmen lassen konnte. Ferdinand Lomkirch legte die Schwäche der Vierherrschaft Lebach offen und war bestrebt, diese Vierherrschaft zu zerstören. Er war tatsächlich der Lebacher Lomkes, der das Herrschaftsgebiet Lebach verstanden hatte und seine Schwäche ausnutzte, mit Rückendeckung vielleicht im Dienst von Lothringen. Durchgesetzt hat er sich freilich nicht. Die ganz große Politik hat den Lomkes einen Strich durch die Rechnung gemacht. Immerhin, nach 15 Jahren Rechtsstreit war Ferdinand Lomkirch derartig beschlagen in Jura, dass er eine Professur für Rechtswissenschaft übernehmen konnte. Und zwar in Lothringen, in Pont-à-Mousson. Dort ist er nicht geblieben, er schafft es ans Parlement de Paris, also an das oberste Gericht von Frankreich. Seine Familie ist geadelt worden, de Lomkirch. Erscheint dann ab dem Ende des 18. Jahrhunderts. Man wird den bösen Totengeist Lomkes, also mit Vater und Sohn Lomkirch in Verbindung bringen müssen. Georg Lomkirch, der Vater, hat den Niederadel betrogen und die Bauern begünstigt. Seiner hätte man eigentlich positiv gedenken müssen. Sein mysteriöser Tod und der folgende Streit um seine Beisetzung und das Totengedenken belasteten seine Erinnerungen schwer. Hinzu kommt dann der jahrelange Rechtsstreit Ferdinand Lomkirchs mit den Herren von Lebach und die offensichtliche Parteinahme der Familie Lomkirch für Lothringen. Dies alles zusammen färbt die Erinnerung an die Lomkirchs derartig negativ, dass sie zum Totengeist Lomkes gerinnen konnte. Die Details der Streitigkeit von Vater und Sohn wurden dabei vergessen und aus Vater und Sohn wurde eine einzige Gestalt, der Spukgeist Lomkes. Was kann unser Fazit sein? Gespenster haben eigentlich, wollte ich meinen, sehr viel mit Geschichte zu tun. Weberer Gespenster, Geschichten reflektieren bestimmte Episoden aus der Weberer Geschichte, wie die Spectramontensia. Sie reflektieren aber auch Strukturprobleme der Weberer Geschichte, die unklaren Grenzen der Druck-Lothringens. Wieso wurden diese Gespenstergeschichten immer wieder erzählt? Sie sagen, was richtig und was wichtig ist. Stiehl kein Land, versetz keinen Grenzstein. Halt dich nicht mit einer bestimmten Herrschaft vielleicht mehr als mit anderen. Zugleich sind die Geschichten offen für Manipulation. Lomkirch, wie bereits gesagt, hat Lebacher nicht geschadet, wohl aber den adligen Herrn. Sie dürften dafür gesorgt haben, dass er einen schlechten Namen bekam.
Gespenster sind insofern Teil der geschichtlichen Überlieferung und der historischen Identität. Und es gibt noch einen Grund, wieso die Lebacher Gespenstergeschichten erzählt werden. Es sind gute Geschichten. Nicht wahr? Sie scheinen ja aufmerksam zugehört zu haben. Dafür herzlichen Dank.